Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Bundesregierung steht in der Affäre um den früheren SPD-Abgeordneten Edati weiter unter Druck. Die CSU wirft dem Koalitionspartner SPD Vertrauensbruch vor. Die Opposition fordert Aufklärung von Kanzlerin Merkel. Edati selbst will sich jetzt juristisch gegen die Ermittlungen wehren. Er kündigte nach Informationen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung Dienstaufsichtsbeschwerde an. Seine Begründung: Der Leiter der Staatsanwaltschaft Hannover habe die Presse falsch informiert. Auch gäbe es Zweifel an dessen Unvoreingenommenheit. Scharf kritisierte Edati die Durchsuchungen seiner Wohnräume und Büros, für die es keinen Rechtsgrund gegeben habe. In Berlin wird sich zunächst am Dienstag der Koalitionsausschuss mit der Affäre befassen.
Selten war sich die Presse so einig. Die Affäre um den ehemaligen SPD-Bundestagsabgeordneten Edati ist mittlerweile zu einer handfesten Regierungskrise geworden. Schuld gibt die Union vor allem dem SPD-Fraktionsvorsitzenden Oppermann. Er soll durch seine Äußerungen den Rücktritt von Agrarminister Friedrich zu verantworten haben. Oppermann wollte sich heute wie die gesamte Parteispitze nicht zu den Vorwürfen äußern. Gegenüber Bild am Sonntag erklärte er allerdings: Ich war mir der Brisanz der Informationen von Herrn Friedrich sehr bewusst und habe mich in jeder Hinsicht gesetzeskonform verhalten. Vielen in der Union reicht dies nicht. Einige fordern sogar den Rücktritt Oppermanns, fast alle aber verbindlichere Aufklärung.
Wenn eidesstattliche Versicherungen der betroffenen Sozialdemokraten abgegeben würden zur Beantwortung der Frage, wer hat wen wann aus welchen Gründen wie informiert, könnte das ein Stück vertrauensbildende Maßnahme sein.
Wenn er schon eine eidesstattliche Versicherung fordert, was ist denn das für ein Verhältnis? Wissen Sie, wenn in der Ehe einer anfängt, von dem anderen eidesstattliche Versicherung zu fordern, dann kannst du auch die Scheidung einreichen.
Die Grünen wollen, dass alle Beteiligten dem Innenausschuss Rede und Antwort stehen. Zudem sei jetzt die Bundeskanzlerin gefordert.
Wer jetzt vor allem gefragt ist, das ist Frau Merkel, denn es ist schließlich ihre Bundesregierung. Sie ist die Chefin der Regierung und sie hat dafür zu sorgen, dass wieder entsprechende Transparenz und Ordnung in diesen Ablauf kommt.
Edati selbst hält sich nach Informationen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung zurzeit im Ausland auf, weil er bedroht worden sei. Da seine Ermittlungsakte den Medien bekannt gemacht worden sei, habe er schon am Dienstag Strafanzeige wegen Geheimnisverrats gestellt. Die SPD spielt in der Affäre Edati auf Zeit. Obwohl die Forderungen aus der Union, der SPD-Fraktionsvorsitzende Oppermann solle zurücktreten, immer lauter werden, will man sich vor dem Koalitionsgipfel am Dienstag nicht mehr äußern. Ob dies aber gelingt, hängt auch davon ab, wie lange die Bundeskanzlerin noch zu den Verwerfungen im Regierungslager schweigt.
Weitere Einzelheiten zur Koalitionskrise sowie zu Edatis neuen Äußerungen finden Sie auf tagesschau.de. Auch die Linkspartei hat die personellen Weichen für die Europawahl gestellt. Ein Parteitag in Hamburg bestimmte die frühere PDS-Chefin Zimmer zur Spitzenkandidatin für die Abstimmung am 25. Mai. Die 58-Jährige ist heute schon Fraktionschefin im EU-Parlament. Der Streit über die weiteren Kandidaturen wurde beigelegt. Auf die aussichtsreichsten ersten 8 Plätze kamen jeweils 5 Bewerber aus dem Osten und 3 aus dem Westen.
Sie ist die Spitzenkandidatin der Linken für die Europawahl, die frühere PDS-Vorsitzende Gabi Zimmer. Mehr als 75% der Delegierten stimmten für die erfahrene EU-Parlamentarierin. Als zentrales Thema des Wahlkampfes gab Linken-Chef Rixinger die zunehmende Kluft zwischen Arm und Reich aus. Statt Bankenrettung, Programme gegen Massenarbeitslosigkeit, statt Lohndumping, Millionärsabgabe und ein konsequentes Vorgehen bei Steuerflucht.
Ich habe Lust auf diesen Wahlkampf. Die Linke tritt an, die gesellschaftlichen Verhältnisse nach links zu verrücken in ganz Europa.
Für die weiteren Listenplätze gab es Kampfabstimmungen. Obwohl die Reformer mehrheitlich auf den aussichtsreichen Plätzen vertreten sind, fühlt sich auch das linke Lager um Sarah Wagenknecht angemessen repräsentiert.
Ich finde eigentlich, dass dieser Parteitag insgesamt gezeigt hat, dass die Linke doch viel mehr einig ist, auch gerade in ihren Delegierten, also in ihrer Basis, als das teilweise Diskussionen im Vorfeld des Parteitages angedeutet haben.
Ein zweistelliges Wahlergebnis erhoffen sich die Linken bei der Europawahl. In derzeitigen Umfragen liegt die Partei zwischen 8 und 10%. Der große Eklat blieb bei diesem Parteitag aus. Kompromisse sowohl bei der Wortwahl für das Europaprogramm als auch bei der Aufstellung der Kandidatenliste. 7 Jahre nach Gründung der Partei, sagen viele Funktionäre hier, inzwischen sei die Partei erwachsen geworden. Ob dem wirklich so ist, wird sich wohl im Mai rausstellen beim Bundesparteitag, wenn es darum geht, eine neue Spitze zu wählen.
Die Spannungen zwischen Opposition und Regierung in der Ukraine haben sich vorerst ein wenig entschärft. Die Demonstranten verließen heute das Rathaus in Kiew, das sie seit 2,5 Monaten besetzt gehalten hatten. Sie kamen damit einer Forderung der Regierung entgegen. Diese will eine Amnestie für Oppositionelle nur in Kraft setzen, wenn öffentliche Gebäude und wichtige Straßen bis morgen freigegeben werden.
Das Rathaus von Kiew, besenrein übergeben. Seit Dezember hatte die Opposition es als Hauptquartier ihrer Bewegung besetzt gehalten. Nun räumt sie es, um damit die Bedingungen für eine Amnestie für alle bei den Protesten Festgenommenen zu erfüllen. Mit einem offiziellen Protokoll übergaben sie es an unabhängige Beobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit, der OSZE. Das Herz der Proteste, den Maidan, aber räumte sie nicht. Mehr als 300 Inhaftierte sind von der Regierung zwar freigelassen worden, aber die Anklage gegen sie besteht weiterhin. Wir fordern den Generalstaatsanwalt auf, die Verfahren einzustellen. Sollte das nicht passieren, sehen wir das als Vertragsbruch und das könnte zu einer neuen Eskalation führen. Der Abzug der Demonstranten, straff organisiert und zugleich auch als Warnung an die Regierung inszeniert, sich an die Vereinbarungen zu halten. Was also auf den ersten Blick wie Einknicken wirkt, ist in Wirklichkeit Strategie. Zehntausende waren aus der ganzen Ukraine gekommen und forderten einmal mehr den Rücktritt der Regierung, der Banditen, so die Sprechchöre. Präsident Janukowitsch und seine Kumpanen gehören vor den Europäischen Menschengerichtshof. Das müssen wir als nächstes fordern. Morgen läuft das Ultimatum ab. Bis dahin müssen eigentlich alle Regierungsgebäude und Zufahrtsstraßen geräumt werden. Dann wird sich zeigen, ob Präsident Janukowitsch die Zugeständnisse reichen. Klar ist, der Machtkampf in der Ukraine ist noch lange nicht entschieden.
In Ägypten sind bei einem Anschlag auf einen Bus mindestens 3 Menschen getötet worden, 14 wurden verletzt. Mit dem Bus wollten Touristen aus Südkorea vom Badeort Taba über die Grenze nach Israel fahren. Hier Bilder einer Überwachungskamera. Die Hintergründe des Anschlags sind noch unklar. Auf der Sinai-Halbinsel kommt es seit dem Sturz von Präsident Morsi vermehrt zu Anschlägen radikaler Islamisten. Die Europäische Union will sich im Bürgerkriegsland Zentralafrikanische Republik möglicherweise noch stärker militärisch engagieren als bisher geplant. EU-Außenbeauftragte Ashton erklärte, derzeit hätten die Mitgliedsländer 500 Soldaten zugesagt. Diese Zahl könne aber noch verdoppelt werden. Bisher versuchen französische Soldaten und eine afrikanische Friedenstruppe, die verfeindeten Parteien auseinanderzuhalten. In dem Land gehen christliche und muslimische Milizen mit großer Gewalt gegeneinander vor.
Sie sind auf der Flucht zu Tausenden. Bilder aus Zentralafrika von heute Morgen. 2 Monate sind die französischen Truppen jetzt hier, doch die Lage der Menschen ist chaotisch. Christen gegen Muslime, Morde, Gewalt, Vertreibung. Frankreich ist es nicht gelungen, in seiner Ex-Kolonie für Sicherheit zu sorgen. Ein geplanter Kurzeinsatz von 6 Monaten? Unrealistisch. In einem Radiointerview gestand Frankreichs Verteidigungsminister nun ein: Ich glaube, der Einsatz wird deutlich länger als gedacht, weil der Hass und die Gewalt viel größer sind, als man sich das vorstellen konnte. In Paris werden nun entsprechend die nächsten Marschbefehle ausgestellt. Nochmal 400 Soldaten zur Verstärkung. Bis zum Ende der Woche sollen sie in Afrika sein. Frankreich nicht allein lassen, auch die EU bemüht sich. Deren Außenbeauftragte Ashton kündigte am Wochenende in New York an, man könne eventuell bis zu 1000 Soldaten stellen. Und Deutschland? Die Kanzlerin warb am Wochenende in ihrer Videobotschaft eher allgemein für eine stärkere Militärkooperation mit Frankreich, unter anderem bei der Ausrüstung der beiden Armeen.
Wir haben eine deutsch-französische Brigade, die auch gemeinsam die Ausbildung macht und den Militärdienst leistet. Und insofern wird man sicherlich darüber sprechen, wie können wir noch enger zusammenarbeiten.
Eine engere Militärkooperation, das klingt nach einem eher langfristigen Projekt. Doch Frankreich hofft auf schnelle Hilfe in Zentralafrika. Hier in Paris werden sich am Mittwoch die Kanzlerin und Frankreichs Präsident Hollande treffen. Vielleicht ein erster Test für die viel diskutierte, neue, aktivere Rolle Deutschlands in der Welt.
Bei den Olympischen Spielen gab es für die deutsche Langlaufstaffel der Männer eine Enttäuschung. Nach einem Sturz von Jens Filbrich mussten sie alle Medaillenhoffnungen begraben und wurden Neunte. Im Biathlon wurde der Massenstart der Männer auf morgen verschoben, weil am Wettkampfort Krasnaja Poljana dichter Nebel herrschte.
Sichtweite unter 20 Meter, das heißt für die Biathleten Absage. Das Massenstartrennen der Männer wird auf morgen früh verschoben, 7 Uhr deutsche Zeit. Noch bei Sonnenschein am Vormittag haben die deutschen Langläufer Pech. Ein früher Sturz wirft sie zurück. Die 4x10 Kilometer Staffel des DSV muss hinterherlaufen und wird Neunter. Wie schon bei den Frauen siegt Schweden vor Russland und Frankreich. Wetterunabhängig und in Orange wird in der Eisschnelllaufhalle gefeiert. 1500 Meter, der dritte Dreifachtriumph für die Niederländerinnen. Die schnellste ist Jorien Termors. Es ist eine Strecke, auf der sich Claudia Pechstein nichts ausgerechnet hat. Zu Recht, sie wird 19. Beim Snowboard-Cross sind die Starterinnen schon froh, wenn sie ins Ziel kommen. Spektakulär, aber auch gefährlich. Mehrere Teilnehmerinnen müssen ins Krankenhaus. Unverletzt und als Erste kommt die Tschechin Samkova unten an. Den Zieleinlauf filmt sie per Helmkamera sogar selbst. Deutsche Teilnehmerinnen sind nicht am Start. Glimpflich davon kommen auch die Zweierbob-Fahrerinnen aus Brasilien, die beim Training verunglücken, sich aber nur Prellungen zuziehen. Die Männer absolvieren bereits die ersten beiden Durchgänge. Die Deutschen haben kaum noch Medaillenchancen. Bester ist der von Francesco Friedrich, Rang 7 zur Halbzeit des Wettbewerbs.
In der Fußball-Bundesliga bleibt Wolfsburg nach einem 2:1-Sieg in Berlin auf direkten Kurs in die Europa League. Das zweite Sonntagsspiel gewann Nürnberg gegen Augsburg mit 1:0. Die Franken klettern damit aus der Abstiegszone.
Trainer Markus Weinzierl und der FC Augsburg seit 8 Spieltagen unbesiegt und die Augsburger ganz in Grün wollten diese Serie ausbauen. Gegen den 1. FC Nürnberg, André Hahn machte den Auftakt in einem Spiel, das sehr defensiv ausgerichtet war und geprägt wurde durch die taktische Disziplin beider Teams. Milik mit einer weiteren guten Chance, Raphael Schäfer, der stärkste Nürnberger. 0:0 zur Pause, aber einige Augsburger Fans träumen so ein bisschen von der Europa League. Und diese Träume erhielten einen Dämpfer. 65. Spielminute, Flanke Luschek, Kopfball Drimic, 1:0 Nürnberg. Augsburg zu passiv hier im Defensivverhalten. Die ersatzgeschwächten Gäste führten plötzlich. Die Gastgeber in der Schlussphase noch mit guten Ausgleichsmöglichkeiten. André Hahn in der 79. Spielminute. Und der eingewechselte Bundesliga-Debütant Erik Tommy scheiterte am Ende noch an Raphael Schäfer. Nürnberg in der Hinrunde noch sieglos, jetzt aber bereits mit dem 3. Sieg im neuen Jahr.
Die Tabelle nach dem 21. Spieltag. Ganz oben steht unverändert München vor Leverkusen, Dortmund und Schalke. Dahinter nun Wolfsburg, gefolgt von Gladbach, Mainz, Berlin und Augsburg. Die zweite Tabellenhälfte wird angeführt von Hoffenheim. Nürnberg verlässt die Abstiegszone und klettert auf Rang 14. Nun gefolgt von Stuttgart, Freiburg und auf den direkten Abstiegsplätzen Hamburg und Braunschweig. Fußball-Bundesligist Hamburger SV hat sich von Trainer Bert van Marwijk getrennt. Damit zog der Tabellen-17. Die Konsequenzen aus der anhaltenden Talfahrt mit 8 Niederlagen in Serie. Nach übereinstimmenden Medienberichten soll Mirko Slomka die Nachfolge des Niederländers übernehmen. Eine offizielle Bestätigung gibt es noch nicht.
In Japan sorgen heftige Winterstürme vielerorts für Chaos. Einige Dächer brachen unter der Schneelast zusammen, darunter auch das einer Sporthalle. Insgesamt kamen an diesem Wochenende mindestens 12 Menschen ums Leben. Etwa 1600 wurden verletzt. Schnee und Glätte sorgten auf vielen Straßen für kilometerlange Staus. Vor allem im Osten Japans waren zeitweise zehntausende Haushalte ohne Strom. Es sind bereits die zweiten schweren Winterstürme innerhalb einer Woche.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 17. Februar.
Der Luftdruck steigt, damit bessert sich das Wetter insgesamt. Darüber hinaus macht sich sehr milde Luft vom Mittelmeer auf den Weg zu uns. In der Nacht fallen nur ganz vereinzelt ein paar Schauer, Richtung Alpen fällt noch etwas Regen oder Schnee, sonst klart es teilweise auf und es bilden sich einzelne Nebelfelder. Am Tag halten sich in Südbayern noch dichte Wolken, sowie im Nordwesten und Norden, in den Gebieten dazwischen eine freundliche Mischung aus Sonne und Wolken, sobald sich der Nebel aufgelöst hat. Im Süden schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen, sonst Wetter schwach bis mäßig. An der Ostsee frischer Wind aus Südwest bis West. In der Nacht plus 4 Grad im Ruhrgebiet, minus 3 Grad an der oberen Donau. Am Tag 5 Grad in Südostbayern und 12 Grad am Rhein. Die Aussichten. Am Dienstag hält sich erst gebietsweise Nebel, dann Sonne und Wolken bis 15 Grad. Am Mittwoch nur etwas Sonne und es regnet gebietsweise. Am Donnerstag regnet es hier und da im Westen und Norden. Richtung Süden und Osten ist es meist freundlich und sehr mild.
Karin Mioska meldet sich um 22.45 Uhr mit diesen Tagesthemen. Edati-Affäre, SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann unter Druck. Außerdem alle Tore bei den Sonntagsspielen der Fußball-Bundesliga. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.